Diese Folge wird dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Ich komme gerade frisch aus Zürich und die Schweiz ist ein schönes Land, finde ich. Also wenn man so auf Alpen steht, auf so Berge und so weiter, tolles Land.
Ja.
Wenn man aber durch Zürich läuft, dann fällt einem etwas auf. Natürlich teuer, bla bla bla, die Leute reden ein bisschen komisch, alle Schweiz-Klischees. Aber eine Sache stört mich mehr, als ich gedacht hätte. Und zwar, das ist jetzt, ich bin gerade in Freiburg, ist jetzt hier schon wieder ganz anders, nirgends in Zürich riecht es nach Pisse. Du lachst und das ist richtig so, aber es ist ja erstmal was Gutes, wenn es in der Stadt nicht nach Pisse riecht.
Das ist was Gutes, würde ich jetzt auch sagen. Das ist erstmal nichts, worüber man sich beschweren kann.
Ja, bei meinem ersten Aufenthalt in Zürich habe ich auch gedacht, dass es was Gutes ist. Aber jetzt bin ich zum zweiten Mal da gewesen und ich sag's wie es ist. Ich persönlich möchte in keiner Stadt wohnen, in der sich Menschen nicht trauen, ihr Persönlichstes nicht in der Öffentlichkeit zu machen. Also ich würde mich nicht sicher fühlen in einer Stadt, in der sich Menschen nicht trauen, einfach mal auch irgendwo hinzupinkeln.
Das ist eine sehr schöne Beobachtung und ich stimme dir zu.
Genau, hier in Freiburg, fantastischer Pissegeruch, direkt vor dem Hotel. In Berlin, die lebenswerteste Stadt der Welt vielleicht, was das angeht.
Ja.
In Zürich, kein Pissegeruch. Wirklich enttäuschend.
Ich finde das eine gute Art und Weise, um eine Stadt nach ihrer Lebenswertigkeit zu bewerten. Ja. Oder auch ein Dorf. Weil im Dorf wird eher weniger rumgepisst, würde ich sagen. Zumindest,
stimmt,
also kommt drauf an, wo. In so Bierzelten, ja. Oder neben Bierzelten um die Ecke, im Wald, ja. Aber nicht so auf dem Marktplatz, glaube ich, oder?
Nicht auf dem Marktplatz, aber schon gerne mal so an Straßenrand, weil man es nicht mehr nach Hause schafft oder so. Also so wild.
Ja, weil der Bus schon wieder nicht kommt und weil man auch kein Taxi mehr kriegt, weil man es 3 Stunden vorher hätte irgendwie rufen müssen und alle anderen sind besoffen und keiner kann einem fahren. Also
ja, oder wenn man vorm Autofahren 5 Bier getrunken hat, dann muss man ja zwischendurch aufs Klo. Das ist ganz normal auf dem Dorf. Und Wildpinkeln ist, glaube ich, das ist genauso wie mit dem Müll. Auf dem Dorf ist es nicht per se sauberer als in der Stadt, weil Menschen schmeißen Müll irgendwo hin. Aber auf dem Dorf wirfst du halt deine Abfälle einfach, keine Ahnung, in den Wald und da sieht sie keiner. In der Stadt gibt's mehr Menschen und die werfen sie auf der Straße und da sieht man sie. Also da, ich glaube, da können sich Dorf- und Stadtbewohner einfach ihre ungewaschenen Hände nach dem Pinkeln reichen. Das sind ja alle die gleichen Dreckschweine, außer in der Schweiz.
Das sind wir beide. Du hast deine Roots auf dem Dorf, ich habe meine Roots in der Stadt. Dann geben wir uns jetzt die Hand mit diesem Podcast.
Der große Wiedervereinigungspodcast.
Und los geht's.
In diesem Podcast ist immer 3. Oktober.
Hotz und Humsi mit Sebastian Hotz und Salwa Humsi.
Herzlich willkommen zu Hotz und Humsi.
Herzlich willkommen zu Hotz und Humsi. Auch für dich?
Ja, auch für dich. Auch für dich.
Wir sind beide willkommen in diesem Podcast.
Wie schön. Und wir sind beide richtig im Arsch heute. Kann man ja auch mal von Anfang an so sagen. Ey, ich finde, wir dürfen jetzt auch im Arsch sein hier. Was ist es Mitte Dezember? Ich kann auch nicht mehr, wie du sagen würdest.
Heute ist mein 36. Auftritt mit dem Buch. Mein 36. Ich kann nicht mehr. Ich möchte dieses Buch nicht mehr lesen. Das reicht mir.
Reicht's dir? Ja,
es
ist
mir wirklich.
Es ist doch absolut fair enough und verständlich. Zwei Stopps hast du noch, ne?
Sind es ja, heute noch und Marburg.
Machst du die jetzt so auf halbe Pobacke?
Ich dachte gestern in Zürich, dass ich es auf halbe Pobacke mache. Mhm. Aber ich will voll durchziehen. Ich möchte richtig, richtig angreifen. Ich möchte mir beweisen, dass ich ein professioneller Bühnentyp bin.
Nochmal Gas geben
und
am Ende. Ja,
die
110%, Sebastian. Immer dran denken.
Exakt das nämlich. Ja. Beißen muss man manchmal. Ja. Warum bist du kaputt? Was lief bei dir gestern so ab? Ich habe gehört, du hattest einen richtigen Weltpromi zu Gast.
Ja, ich glaube, ich habe gestern, also habe ich kurz überlegt und ich glaube, es ist die prominenteste Person, die ich bisher getroffen habe in meiner Arbeit, die ich interviewt habe. Und ich habe einen Showkater gerade. Ich habe wirklich einen Showkater. Darüber haben wir auch schon mal im Podcast geredet. Wenn man sich fühlt, nachdem man vor einer Bühne geht oder nachdem man einen Auftritt hatte, auf den man sehr lange hingearbeitet hat, dieses so, wenn dann alle Gefühle und alles Stress abfällt und alles ausgeschüttet würde am nächsten Tag, diese Leere, die auch so ein bisschen schön ist, weil es irgendwie ein besonderes Gefühl ist und weil man weiß, man hat was geschafft, aber irgendwie auch so ein bisschen so ist, so, oh, ich will schlafen. Ich habe gestern Sofia Coppola getroffen und das war so toll.
Das ist sau geil. Ich war richtig, als du mir das geschrieben hattest, war ich so, ah ja, krass, das ist ein richtiger Heike Makatsch bei Viva-Moment, Mann.
Ja, stimmt. Und so ein bisschen so hat sich's auch für mich angefühlt. Also für alle, die sie nicht kennen, sie ist Drehbuchautorin und Regisseurin und sie ist wirklich eine krasse Maschine. Ich glaube, sie ist die erste US-Amerikanerin, die in der Kategorie Regie als Frau einen Oscar gewonnen hat mit damals Lost in Translation. Kommt aus einer mega berühmten Familie, mega den berühmten Vater, ist mit dem Sänger von Phoenix zusammen und ist einfach für vor allem viele Frauen in der Filmindustrie und so ein Riesenvorbild, weil sie einfach heftig ist und bekannt ist für Filme, in denen halt die weibliche Perspektive einfach eine große Rolle spielt, also so starke weibliche Hauptcharaktere. Ja, ich hatte natürlich mega den Respekt vor diesem Job. Also gestern war die Premiere von ihrem neuen Film, da geht's um Priscilla Presley, die Frau von Elvis Presley.
Sehr gute Figur einfach auch. Finde ich fantastisch. Ich wusste gar nicht, dass deshalb heißt der Film ja. Priscilla. Sorry.
Ach so, okay. Das hattest du nicht auf dem Schirm. Okay. Bist du
Nee, das wusste ich nicht.
Kennst du dich ein bisschen aus mit Priscilla Presley?
Ja, ich war ja krank vor meiner Tour jetzt hier und hab da den Elvis-Film geguckt und war so ein bisschen so, yo, schade, warum ist denn Priscilla nicht da richtig dabei und warum ist denn die so...
Sie spielt nur eine Nebenrolle, ne?
Genau, warum ist die da so eine Damsel in Distress, die von ihrem Arschloch-Show-Ehemann so runtergedrückt wird, als ob sie so keine eigenständige Person wäre. Aber mega geil, dass dieser Film jetzt rauskommt.
Ja, und genau das macht eben die Sofia Coppola-Filme so aus. Und deswegen ist sie auch so toll, weil sie aus, also in einem Standard-Elvis-Film, wie der, den du geguckt hast, ich glaube, der soll ja auch gut sein, ich habe den nicht geschaut, aber da spielt dann halt...
Der ist okay.
Ist okay, okay. Da spielt dann halt eine Person wie Priscilla nur eine Nebenrolle, weil ist ja nur die Frau an seiner Seite, ist ja nicht wichtig, geht um Elvis. Und sie hat es halt umgedreht. Es geht halt nur um Priscilla und Elvis ist eine Nebenrolle. Also es ist wirklich komplett nebensächlich, dass er, also natürlich spielt es eine Rolle, dass sie mit einem Superstar zusammen ist und dass er Elvis Presley ist, aber es geht halt um sie. Und es ist ganz klar ein Film über Priscilla Presley. Und es ist ja so krass, weil die sind zusammengekommen oder die haben sich kennengelernt, da war sie 14 und er war 24. Wusstest du das?
Ja. Ja, das ist sau eklig. Wird in dem Film überhaupt nicht besprochen, dass das extrem widerlich ist, was gerade hier passiert.
Du meinst in dem Elvis-Film?
Genau, also in dem Elvis-Film ist es halt, ich glaube, die haben sich in Deutschland kennengelernt, kann das sein?
Ja, weil er aufgrund von Militär irgendwie Dings in der Nähe von Wiesbaden war und ihr, glaube ich, Vater oder so war auch deswegen in Wiesbaden, also so wie es halt häufig ist, sich dann irgendwie Amis hier getroffen haben. Irgendwie lustig, dass die Geschichte dann hier losgeht, oder?
In so eine Weltstar-Karriere passt Wiesbaden irgendwie nicht so rein.
Nee, aber auch nicht so. Es ist noch unglamouröser als Wiesbaden, weil es ist so nochmal so eine Stunde raus von da, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber hey!
Ich habe so ein paar Bekannte, die aus der Nähe dort kommen und die haben immer so Zugang gehabt zu so coolen Ami-Süßigkeiten, da war ich immer richtig neidisch.
Ja.
Mittlerweile, so jetzt 15 Jahre später, hat sich das so ein bisschen so aufgelöst, meine Begeisterung für amerikanische Süßigkeiten.
Es gibt ja mittlerweile auch einfach diese Läden, die so, also ich in Neukölln gibt es so einen Laden, der ist so nur so amerikanische Süßigkeiten. Deswegen ist es ja jetzt auch nichts Besonderes mehr. Früher braucht man noch Kontakte. Wenn jemand mal nach New York geflogen ist wie du, da muss man auch mal 10 Euro mitgeben. Kannst du mir was mitbringen? So Jellybeans, weißt du noch? Jellybeans? Das waren so. Und die waren immer eklig, das war nie geil.
Ich hab nichts aus New York mitgenommen.
An Süßigkeiten.
Weil ich mir bei allem gedacht habe, das
gibt's ja auch.
Das kenne ich ja alles aus Deutschland, ich brauche das nicht. Ich habe gedacht, wenn die ein interessantes Bounty gehabt hätten, hätte ich es mitgenommen, aber so nix. Von Bounty zurück zu Sofia Coppola,
Auch importiert aus Amerika, deswegen passt das schon. Ja, ich muss noch ein bisschen erzählen, weil es war wirklich ein aufregender Abend.
Ja.
Also es war diese Premiere und ich habe die moderiert. Also ich habe am Anfang sagt man dann einmal so Hallo, dann lief der Film 2 Stunden und danach haben wir so ein halbstündiges Gespräch noch auf der Bühne geführt. Und es war alles so aufregend und ich muss echt sagen, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber es gibt echt immer mal wieder Jobs, wo ich außergewöhnlich da aufgeregt bin. Das kann man dann auch manchmal gar nicht so erklären, weil man denkt sich, naja, es ist ja nur ein 30-minütiges Interview. Es gibt ja auch Sachen, wo man dann den ganzen Tag auf der Bühne steht und mega viel Text lernen muss oder whatever. Das ist ja jetzt in dem Fall nicht so. Aber dadurch, dass sie so eine Ikone einfach ist, wollte ich ihr halt unbedingt gerecht werden und hatte da so einen Respekt vor. Und es war auch so krass, man hat das so gestern gemerkt, ne? Also der Raum, alle hingen an ihren Lippen. Es war so eine ganz besondere Stimmung im Raum. Man hat gemerkt, dass so viele, so auch halt Frauen vor allem, so krass zu ihr aufschauen. Und das ist irgendwie gar nicht selbstverständlich bei solchen Veranstaltungen. Und das Krasseste war für mich dann, alles zusammen war einfach krass, das ganze Erlebnis mit ihr. Wir waren dann noch essen. zusammen.
Nein. War die am Hans im Glück?
Nee, wir waren da um die Ecke in so einem fancy Berliner Laden in der Paris-Bar, wo es halt so geiles Fleischessen gibt und so, wo ich dann halt eine vegetarische Lasagne bekommen habe und alle anderen hatten so ein nice Steak.
Ja, und das ist das Schicksal, das man oft da erleben
aber
muss.
Aber es war eine gute Lasagne, wenigstens das.
Immerhin.
Aber es war so geil, dass so das vegetarische Pendant zu so Steak ist so Lasagne.
Aber es stimmt schon.
Findest du?
Und ganz im Ernst, wenn man mir als so Mensch, der im Notfall auch mal ein Steak essen würde, wenn man mir so die Wahl geben würde zwischen einem Steak und einer Lasagne, ich würde immer die Lasagne nehmen.
Ja, wenn ich noch Fleisch essen würde. Obwohl, nee, ich mochte auch früher kein Steak, muss ich sagen. Nee, okay. Ist mir zu fleischig. Ja, und auf jeden Fall war das sehr aufregend, weil ich halt einfach, also immer abgesehen davon, dass ich gestern Sofia Coppola kennengelernt habe und mit ihr ein Interview geführt habe, was für mich schon krass genug war, war ich halt einfach mit ihr essen.
Aber es war auf Englisch, oder?
Ja, es war auf Englisch. Und da war ich auch nochmal aufgeregt, weil ich Angst hatte, was, wenn ich auf einmal kein Englisch mehr kann.
Hattest du Angst davor, dass du so ein Tom Hanks bei Wetten, dass Moment bist? Es gibt so, Tom Hanks war bei Wetten, dass und er hat so Wochen oder Monate später in irgendeiner Late-Night-Show darüber geredet, dass das die schrecklichste Fernsehsendung war, in der er je war und wie fürchterlich dieser Abend gewesen war. Und meine größte Angst wäre, wenn ich so einen richtigen Star interviewen würde, dass ich halt der peinliche, dumme Deutsche bin, der dann so als Punchline in so einer Late-Night-Show verwendet wird.
Oh nein! War er eine Punchline dann am Ende?
Thomas Gottschalk,
auf jeden Fall.
Das ganze Konzept war so eine Punchline und dann hat so Tom Hanks erzählt, ja, dann wurde irgendwie so jemand in Senf getaucht und fucking Deutschland, Mann.
Aber ey, ganz im Ernst, sorry, wenn du als amerikanischer Promi nach Deutschland kommst, wer wetten das? Also dann kannst du ja auch nur dir denken, was ist denn hier los bei denen?
Ist auch irgendwie sein Fehler, wenn er nicht die Option genommen hat, dass er schnell zum Flughafen muss.
Ja, einfach abzusagen. Das einfach die Option vielleicht, einfach nicht kommt. Ja, doch, das war schon auch eine Angst, aber irgendwie hatte ich dann schon das Vertrauen, dass es in dem Moment funktionieren wird. Aber es gab auf jeden Fall auch so einen Moment, wo ich so einen Blackout hatte, ganz am Anfang im Gespräch, wo wir dann so zusammen am Tisch saßen und sie hat mich so gefragt, was ich irgendwie gerade für Serien gerne gucke oder was ich irgendwie so dieses Jahr gesehen habe, was ich gut fand. Und du weißt ja, ich gucke ja so viel. Ich liebe Serien.
Ja.
Ich mache gefühlt irgendwie nichts anderes, wenn ich nicht arbeite, als irgendwie mir alles reinzuziehen. Und in dem Moment hatte ich einfach in meinem Kopf einen Blackout und ich war so, was soll ich denn jetzt Sofia Coppola eine Serie empfehlen? Also, how?
Do you know the Discounter? Ja, it's on Amazon Prime.
Und dann ist mir so eingefallen, weil es ging halt so darum, was fand man am besten dieses Jahr? Und das war halt natürlich für mich Succession. Da war ich so, ich kann doch jetzt nicht einer amerikanischen Star-Regisseurin sagen, dass ich dieses Jahr Succession toll fand. Das ist so wie, ja, ich mag gern Pizza.
Ja, das ist wirklich saulangweilig.
Burger finde ich auch
gut.
Kennst
du die Beatles?
Ja, wirklich. Das ist so einfach
basic
bitchy.
Was hast du denn dann gesagt?
Zum Glück musste ich da nicht anfangen und dann ging es um The Bear. Und sie hat tatsächlich The Bear nicht zu Ende geschaut gehabt. Das heißt, ich konnte dann ganz gut punkten und sie dafür begeistern. Aber weißt du, was tatsächlich passiert ist? Irgendwie, sie hat mich so über meine Arbeit ausgefragt und sie war so super interessiert und wollte wissen, was hier gerade so in Deutschland popkulturell besprochen wird. Und ich habe ihr von der Echt-Doku erzählt. Und so.
The Real Doku.
Und irgendwie fand ich das so witzig, dass ich dann da, weißt du, manchmal erlebt man doch so Sachen in unserem Job, wo man sich dann so von außen sieht und sich so denkt, so okay, jetzt sitze ich hier mit Sofia Coppola und erzähle ihr von der Echt-Doku.
Ey, aber das Kim Frank vor so 3 Jahren kannte ich den Namen nicht und jetzt weiß einfach Sofia Coppola, dass es ein Ding hier ist gerade. Mhm. Das ist doch auch ein Rising Star, der junge Mann.
Meinst du, ich habe Kim Frank jetzt groß gemacht?
Ich glaube, Kim Frank hat es auf jeden Fall ganz, ganz stark gespürt. Ich denke,
es wäre so krass, wenn er so in dem Moment, wo ich so von der Doku erzählt habe, wenn er so auf der Couch gesessen wäre und so krasses so...
Wie so ein Elektroschlag, so als hätte man so eine Autobatterie an seinen Nippel angeschlossen. Ja, genau.
Ja, das war so aufregend. Aber ganz im Ernst, Sofia Coppola ist genauso, wie man denkt, wie sie ist. Und das fand ich toll, weil häufig enttäuscht einen das ja auch, solche Leute kennenzulernen. Und sie war einfach wahnsinnig klug, smart, sympathisch, cool, entspannt drauf und einfach genau der coole Mensch, wie man es denkt. Und das war ganz toll. Und weißt du, was das Allerschönste für mich war? Dass sie von der Bühne gegangen ist und meinte, dass sie das Interview ganz toll fand und dass sie sich so über die Fragen gefreut hat. Und ich glaube, dass es von Herzen kam.
Nein, das ist ja das Coolste auf der Welt.
Das ist wirklich das Coolste auf der Welt, weil es wäre auch okay für mich gewesen, hätte sie sich einfach verabschiedet und wäre gegangen, weil so ist es meistens. Und dass sie dann nochmal zu mir kam und meinte, dass es ihr so viel Spaß gemacht hat, da bin ich wirklich, Sebastian, ich bin geschmolzen. Ich konnte auch nicht mehr professionell sein. Ich war einfach nur so, oh mein Gott, wirklich? Oh, das ist aber so nett, dass du das sagst.
Ey, das hast du aber auch verdient, Mann. Ich freue mich wirklich sehr. Das ist richtig, richtig cool.
Du bist so lieb.
Ach Mann, schön, dass das alles so gut lief. Das ist richtig schön. Das freut mich richtig.
Ja, danke. Und das
du bist jetzt unsere Frau in Hollywood, Mann.
Ein bisschen.
Steven Gätchen, zieh dich warm an. Zieh dich warm an, Steven Gätchen. Ja. Der hat es nämlich auch gespürt. Der hat die gleiche Erschütterung.
Er hatte auch den Blitzeinschlag.
Ja. Er hat die gleiche Erschütterung, die Kim Frank gespürt hat. Die hat unser Mann in Hollywood auch gespürt und wusste, jetzt geht's ihm an den Kragen. Steven Gätchen. Da hilft dir es auch nicht, dass du das aus deinem Namen gestrichen hast. Das wird schwierig für dich. Komm mal, in ein paar Jahren machst du hier die Oscarsendung. Und wenn Deutschland mal wieder so einen coolen Kriegsfilm macht, dann kannst du hier moderieren, dass irgendwie jemand aus Deutschland einen Oscar bekommen hat.
Genau. Zieht euch alle warm an, Leute. Ich bin unterwegs. Nee, aber deswegen habe ich jetzt einen Showkater, weil es auch so schön war. Und das Ding ist, ich war so angespannt vorher, die ganzen Tage davor, weil ich mich auch so doll darauf vorbereitet habe und ihr unbedingt gerecht werden wollte, weil sie halt wirklich so eine Ikone ist und auch schon so ein krasses Lebenswerk hat. Und ja, ich wollte unbedingt auf alles vorbereitet sein. Und dann war es einfach so toller, als ich es mir hätte vorstellen können, weil alles gut gelaufen ist. Es hat auf Englisch geklappt, sie fand es gut, es war einfach nett mit ihr. Es war einfach perfekt und jetzt bin ich so, jetzt ist da alles abgefallen.
Hast du irgendwie ihren Vater erwähnt im Interview?
Nein, nee, extra
oder?
Nicht,
oder?
Weil der...
Genau,
ja.
Das, sorry.
Nee, sag.
Das habe ich mir gerade gedacht, was so die größten Fehler wären, und ich glaube, es ist sau nervig für Sofia Coppola als Oscar-Preisträgerin und eine der größten Regisseurinnen, die es gibt, ständig auf ihren scheiß Vater angesprochen werden, auf Francis Ford, was mir gerade eingefallen ist, dass der heißt. Cooler Name.
Ja, wirklich cooler Name, aber Sofia Coppola auch heftiger Name, finde ich. Also
Sofia Coppola ist
auch ein Starname einfach schon. Ja, und das verstehe ich, also natürlich verstehe ich es, weil es natürlich relevant ist, wie, ne, wenn du so einen krassen Vater hast, der ja auch dann einfach genau das Gleiche macht wie sie, wie dich das prägt und so, und dieses ganze Umfeld von ihr, das ist ja schon spannend. Aber irgendwie finde ich es dann auch cool bei so einer, ich weiß nicht genau, wie alt sie ist, Anfang 50-jährigen Frau, die einfach schon ein krasses Lebenswerk hat, wenn man dann immer wieder so über ihren Vater redet. Und also so, es soll ja um sie gehen.
Wenn so die Bunte ein Interview mit ihr führen würde, dann wäre die erste Frage nicht, hey, cooler Film, worum geht's da? Sondern die erste Frage wäre, wie geht's ihrem Vater, Frau Coppola?
Und dann zu ihrem Mann noch, weil sie ist ja mit dem Sänger von Phoenix zusammen.
Ja, genau.
Dann darüber noch wahrscheinlich.
Und dann so zum Schluss nochmal so aus dem Pressetext nochmal so zusammenklauben, worum es eigentlich in dem Film geht.
Ja, oh Gott. Ja, nee, aber ich muss sagen, ich fand das wirklich interessant, auch diese Geschichte von Priscilla Presley, weil ich bin kein Elvis Presley-Fan. Ich habe nochmal mit meiner Mama drüber geredet, weil ich habe wirklich so das offensichtlich gar nicht mitbekommen, wie du auch nicht. Hast du irgendeine Beziehung zu Elvis Presley? Ich gar nicht.
Ich weiß, dass er mal in Deutschland war, das wusste ich darüber. Und ich glaube, meine Mutter hatte mal so eine Elvis-Figur im Auto stehen, die sich so mit den Motorvibrationen und den Schwingungen, die so ein Auto hat, über so eine Landstraße dann immer so getanzt hat. Das kannte ich. Und ansonsten kennt man den halt so ein bisschen als Meme, also als so Gag bei den Simpsons und so.
Ja, ist halt krass. Also ich glaube, es ist vor allem so auch amerikanische Popkultur, ne? Und sie auch, Priscilla Presley auch.
Ja, riesengroßer Star natürlich. Ich finde ja so Musiker-Biopics immer mega geil. Ich liebe ein gutes Biopic.
Echt? Wirklich?
Ich liebe Biopics.
Ach, krass.
Ich liebe das Rocketman, Elton John Biopic. Das finde ich wirklich ein Film, den ich bestimmt schon 5-mal geguckt habe, weil ich ihn so fantastisch finde. Ich liebe es, dass da so Musical-Anteile sind. Ich liebe es, dass so dieser Story-Arc mit der Therapiesitzung gut funktioniert. Ich liebe die Performance. Ich liebe Rocketman. Und dann gibt es natürlich schlechtere Biopics. Es gibt noch sowas wie Bohemian Rhapsody oder ich finde auch so den Johnny Cash-Film finde ich auch kacke. Und nicht so richtig gut, muss man ehrlich sagen, war dieser Elvis-Film mit Austin Butler in der Hauptrolle. Das fand ich irgendwie enttäuschend.
Hab ich alle nicht gesehen. Ich muss sagen, da teile ich wirklich ausnahmsweise deine Begeisterung gar nicht, weil ich das gar nicht mag, so Biopics über Musiker. Ich kann dir auch gar nicht erklären, warum, ehrlich gesagt. Ich sehe das nur schon und bin schon so, nee, ich will nicht, dass jemand anders den spielt. Ich will das einfach nicht.
Aber ich fand so gerade bei dem Freddie Mercury Biopic hat man so gemerkt, dass da so dirty Sachen rausgelassen worden sind so die Karriere von Freddie Mercury ist halt so verbunden mit so Exzess und Drogenkonsum und halt auch mit einer überbordenden Queerness und das hat man so
steril gemacht. Das war nicht drin, oder wie?
Und so hat sich das, also es war schon drin, aber es war so ein bisschen so zur Seite geschoben und so wie halt in diesem Elvis-Film auch so dreimal eine Tablettenschachtel zu sehen war, dass mit man merkt, oh, er war auch mal, hatte auch mal eine Medikamentenabhängigkeit. Aber es wird halt nicht
er
so ausformuliert.
Er hat auch mal eine Ibu genommen.
Halt so, der hat auch mal eine Ibu genommen. Und das nervt mich dann immer so. Man kann doch bei einem Star, den kann man doch auch als graue Person wahrnehmen, dass der halt fantastische Musik gemacht hat, aber auch diese persönlichen Schwächen, Tiefen und Krisen hatte. Das ist doch das Interessante daran.
Ja, voll.
Das hat mich richtig genervt.
Und deswegen finde ich das so interessant, dann auch eben, wenn so eine weibliche Regisseurin auch mit einem feministischen Blick so jemand wie Elvis eben auch zeigt. Weil ich hatte das Gefühl, dass, ich hatte schon das Gefühl, dass sie ihn nochmal anders zeigt, auch so ein bisschen verletzlicher und eben voll interessant aus diesem Blick, also dass man ihn so kennenlernt in dem Film, über den Blick von seiner ja auch 10 Jahre jüngeren Freundin damals oder dann irgendwann auch Frau und Mutter seiner Kinder oder seines Kindes.
Mann, 24 zu 14 ist echt creepy, Mann.
Es ist wirklich creepy. Es ist wirklich creepy und trotzdem sagt die Priscilla Presley bis heute wahre Liebe und ja, also es ist eine abgefahrene Geschichte.
Ja. In dem Elvis-Biopic wird es so dargestellt, okay, er ist Soldat in Deutschland und sein irgend so ein Kommandeur hat diese Familie dort und dann trifft er halt diese Tochter und man merkt schon so, sie ist so jünger als er, aber man denkt so 17 zu 21 oder so oder 18 zu 16, aber nicht so dieses, die Eltern werden so als die Bösen dargestellt, dass sie so sagen, hey, willst du wirklich mit diesem Rockstar? Ja, die Eltern werden so als die Bösen dargestellt. Oh nein, bitte komm nicht mit diesem 10 Jahre älteren Rockstar zusammen, meine 14-jährige Tochter, sondern sie werden halt wirklich so als Böse dargestellt in der Situation. Und ich finde so, wenn man eine Tochter hat und die kommt mit einem 24-jährigen Rockstar an, der gerade hier auf Armeebesuch
gibt's nicht.
Dann würde ich so ein bisschen auch mal so eine zweite Frage stellen.
Ja, und die haben sie ja sogar zu ihm ziehen lassen, als sie ein paar Jahre älter war. Also in dem Film wurden sie nicht so dämonisiert, also in dem Priscilla-Film. Und das finde ich voll wirklich spannend, wie so junge Personen oder junge Frauen dann auch im Film dargestellt wurden, weil das hat sie gestern auch auf der Bühne erzählt, Sophia, dass es sie gerade als junge Regisseurin so gestört hat, dass junge Frauen in Filmen, die sie geschaut hat, so selten auf eine relatable Art dargestellt wurden, sondern immer so viel zu alt waren. Also, dass man halt so gemerkt hat, so die ist nicht 16, sondern die wird halt von einer erwachsenen Frau gespielt. Und einfach nicht realistisch dargestellt wurden, sondern eben häufig, das nennt man ja so durch diesen Male Gaze, durch einen männlichen Blick auf, wie wohl eine junge Frau ist. Und dass sie das gerne schon immer ändern wollte und das so ihr Ziel war. Und bei Priscilla ist das echt ein gutes Beispiel, weil die Schauspielerin, die kennt man nicht wirklich, also die ist noch nicht so wirklich bekannt, jetzt wahrscheinlich durch den Film, die hat so ein richtig, richtig krasses Babyface. Und sie spielt Priscilla Presley, wo sie 14 ist, aber auch eben später, wo sie irgendwie in ihren 20ern ist. Und du nimmst ihr das total ab. Und die ist halt viel, viel kleiner als Jacob Elordi, der Bad Guy bei Euphoria ist er ja, und spielt dort Elvis Presley. Sie ist viel kleiner als er und das ist so krass, weil sie hat erstens das Babyface und er ist halt mehrere Köpfe größer als sie. Und das ist aber so eine krasse so Metapher für diese Machtdynamik zwischen ihnen, weil sie sieht halt neben ihm wirklich aus wie ein Kind.
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, finde ich, weil es stimmt, es werden so sehr junge Frauen oft von Erwachsenen gespielt, womit ja die Sexualisierung von dann wortwörtlichen Kindern, wortwörtlichen Mädchen so in so einem Filmblick so akzeptabler wirkt.
Ja,
so,
voll.
Mir wäre es wirklich nicht in Sinn gekommen bei dem Elvis-Film, dass diese Frau 14 ist, weil sie sah nicht so aus. Sie sah halt aus wie eine junge Frau. Und ja, fucking creepy.
Und das ist ja eigentlich auch voll spannend, weil dann lernen wir ja alle, dass es noch okayer ist, ein junges Mädchen, was nicht mal 18 ist, als erwachsene Frau wahrzunehmen und dann quasi so zu sagen, es ist okay, wenn wir sie sexualisieren.
Es ergibt komplett Sinn, weil dann schreibt man so 14-Jährigen erwachsene Attribute zu, körperlich und psychisch. Und ich will jetzt nicht 14-Jährige zu verkindlichen, aber 14 Jahre alt sein und mit einem erwachsenen, seit vielen Jahren erwachsenen Mann zusammen zu sein, das ist halt, gerade wenn das noch ein fucking Rockstar ist, dann ist es so eine Machtdynamik, in der, glaube ich, gar keine gesunde Beziehung erwachsen kann, weil du bist auf keinem Level auf Augenhöhe.
Auf gar keinen Fall. Und hast du das fällt mir gerade noch dazu ein, diese Serie gesehen, die The Weeknd mitproduziert hat?
Oh, The Idol oder so ähnlich.
Ja, The Idol, und die Hauptrolle spielt nämlich Lily Rose Depp. Hast du es gesehen?
Nee, aber ich habe die Memes darüber gesehen, wie unglaublich corny diese Serie sein soll und wie komisch und komplett durchsexualisiert und auch einfach in dieser Übersexualisierung extrem unangenehm diese Serie ist. Obwohl sie ja so krass produziert worden ist.
Werbung. Es ist wieder Zeit für unseren Lieblingswaschbär.
Es ist wieder Zeit für den einzigen Waschbären, den ich persönlich kenne.
Simon. Unser guter Freund Simon.
Simon.
Ich freue mich immer, wenn ich Poster von dem sehe in der Stadt.
Dann denke ich mir,
das ist doch unser Simon.
Weil er auch einer der Waschbären ist, wo man wirklich sagen kann, der wäscht sich tatsächlich. Waschbären haben ja ihren Namen meistens daher, dass sie andere Dinge waschen. Er wäscht sich tatsächlich, weil er ein gut erzogener Waschbär ist, würde ich sagen.
Ja, es ist ein fleißiger, gut erzogener Waschbär und auch noch einer, der hilft auch anderen. Der denkt nicht nur an sich selbst zu säubern.
Ist ja ein Problem vieler Waschbären, dass sie egoistisch sind. Bei Simon nicht.
Bei Simon nicht, weil der macht uns allen das Leben ein bisschen leichter. Weil das leichteste Leben, was man haben kann, ist mit einem guten Mobilfunkvertrag.
So ist es. Und Simon bzw. Sim on Mobile bieten den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Wer jetzt einen Vertrag bei Sim on Mobile abschließt, bekommt nämlich zunächst einmal 100, und ich lüge nicht, 100 Gigabyte Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so. Wo kriegt man heutzutage noch Dinge geschenkt? Nirgends. Im Leben kriegst du nichts geschenkt, außer 100 Gigabyte Datenvolumen von Sim on Mobile für die ersten 12 Monate.
Ansonsten gibt es bei Sim on Mobile normalerweise 12, 17 oder 27 Gigabyte Datenvolumen ab 8,99 € im Monat. Aber das Tolle ist, man kann auch monatlich wechseln. Also wenn man jetzt merkt, man braucht mehr oder man braucht weniger Datenvolumen, dann passt man das einfach an.
Und wer jetzt denkt, wow, das ist schon ganz schön viel tolle Sachen für einen einzigen Mobilfunkvertrag. Gibt es da noch weitere Vorteile? Dem kann ich sagen, ja, es gibt noch mehr Vorteile. Man kann monatlich kündigen. Top D-Netz-Qualität inklusive kostenlosen 5G. Nicht 1, nicht 2, nicht 3, nicht 4G. 5G. Allnet Flat und Wi-Fi-Calling sind natürlich sowieso dabei.
Und jetzt das Beste.
Für alle, die das immer noch nicht überzeugt hat, gibt es bis zum 13.05. mit dem Code HOHO2 Großbuchstaben, also großes H, großes O, großes H, großes O, 2, für 12 Monate monatlich 2 Gigabyte on top. Den Code könnt ihr ganz einfach auf der Website oder in der App einlösen. Alle Infos gibt es wie immer natürlich in den Shownotes und auf simon.link/hotshumsi.
Werbung Ende.
Genau, und das Spannende daran ist, es haben halt zwei Männer diese Serie gemacht. Einmal The Weeknd, warum auch immer, zusammen mit dem Macher von Euphoria. Wie heißt der denn nochmal? Sam Levinson, glaube ich. Mhm. Und der wurde ja in der letzten Staffel von Euphoria schon so krass dafür kritisiert, dass er Sydney Sweeney so krass sexualisiert hat und man sie so häufig nackt sieht und man sich denkt, ja, natürlich dürfen Frauen in der Serie nackt sein, aber also es ist so ein bisschen so, at some point war es so, okay, aber brauchten wir das jetzt nochmal, sie in so einer super pornografischen Sexszene zu sehen? Also war das jetzt wirklich notwendig für die Geschichte? Und die beiden Männer haben zusammen eine Serie gemacht, The Idol, über eine junge Frau, die in der Musikbranche irgendwie Popstar wird. Und eigentlich sollte es um diesen Sexismus in der Musikbranche gehen. Und das ist halt so absurd, weil genau das, worüber wir sprechen, passiert ist, dass sie einen, in Anführungszeichen, feministischen Film machen wollten oder einen, der diesen Male Gaze kritisiert. Und es ist der most Male Gaze Film der Welt geworden, Serie.
Kennst du dieses Meme von Garfield, wie er vor einem Schild steht, auf dem so ein durchgestrichener Garfield ist und drunter steht, I wonder who's that for? Wir kritisieren den Sexismus in der Musikbranche. Hier ist eine ganze Serie, zumindest nicht in der Musikbranche, toll, in der Serienbranche sexualisiert werden. Endlich. Ja. Ist auch Fortschritt.
Ja, und vor allem, also ich konnte mir das nicht angucken, also die erste Folge, weil Lily Rose Depp ist halt eine wunderschöne, attraktive Frau auf jeden Fall, die aber die ganze Zeit, also wirklich, sie ist die ganze Zeit halbnackt und alleine so Sachen so, es gab so eine Szene, die ist mir so im Kopf geblieben, wie sie so schläft und dann aufsteht. Und sie schläft halt einfach schon in so einer Position, also sorry, als würde sie so für jemanden posen, der anzügliche Fotos von ihr macht. Keine Frau schläft so, aber so stellen sich Männer vor, dass Frauen so schlafen, im Tanga und so mega sexuell. Und dann steht sie so auf, so mega skinny und naked und rickelt sich und geht dann so zum Fenster und er filmt halt die ganze Zeit auf ihren halbnackten Arsch und geht so zum Fenster und macht den Vorhang auf und so mega anzüglich. Und ich denke mir so, keine Frau bewegt sich so durch ihre Wohnung, wenn sie aufsteht und macht so das Fenster auf. Wir haben auch einfach nur ein Schlabber-Pyjama an und wenn uns keine Kamera filmt, also weißt du, es ist so absolut male gaze durchgespielt.
Oh, aber soll ich die Filmbro-Verteidigung bringen?
Mach mal
die ich nicht teile. Aber die Filmbro-Verteidigung wäre so, ja, also durch diese Kameraführung wird ja tatsächlich die Sexualisierung und Übersexualisierung kritisiert. Und man muss das hier so auch mal sehen, dass ja die Kameraführung auch eine Art und ein Werkzeug der Kritik ist an etwas. Und dass wir einfach nur zu dumm sind, wenn wir es scheiße finden.
Ja, cool. Ja, dann bin ich leider zu dumm. Das ist für mich so, wie wenn Rapper so, ja, so wenn Savas so sexistische Texte macht und sagt, dass er damit Sexismus kritisiert. Und ich denke so, ja, nein.
Nein,
und deswegen nochmal zum Schluss. Deswegen,
aber nice
ist es,
try.
Deswegen sind Sofia Coppola Filme auch so toll, weil man merkt, also sie hätte die gleiche Szene ganz anders gefilmt und die Frau ganz anders gezeigt und zwar auf eine Art, wie wirklich eine Frau morgens aus dem Bett aufstehen würde, die hübsch aussieht, aber halt einfach normal.
Es gab vor kurzem so einen Tweet, den ich gelesen habe darüber, dass es so wie so Coverversionen von Filmen von unterschiedlichen RegisseurInnen geben sollte. Und das, also ich würde mir zum Beispiel mega gern so die, keine Ahnung, Ridley Scott-Version von den Dominions ansehen. Und ich finde, Sofia Coppola sollte nochmal The Idol drehen, weil eigentlich ist das ein mega geiler Stoff, aber grauenvoll umgesetzt.
Ja, oder halt über Britney Spears, weißt du, was richtig geil wäre, wenn sie Britney Spears Biopic machen würde? Das wäre so toll.
Das fände ich fantastisch.
Und dann darf ich auch Britney in Berlin treffen bei der Premiere. Das wäre auch toll. Weißt du, was mir gerade einfällt, weil wir irgendwie über Verfilmung und also Cover-Verfilmung sprechen? Wir haben noch ein kleines Follow-up.
Follow-up!
Wir haben ja darüber geredet, ob es auch, also dass ja häufig Formate aus anderen Ländern genommen werden und dann auch die werden gecovert. Und dann guckt man sich eine coole Serie an auf Deutsch und denkt sich so, sieht dann im Abspann, oh nee, es ist eigentlich was Niederländisches und wurde auf Deutsch gecovert und ist nicht, ob es das auch mal andersrum gibt. Und mir hat eine Person geschrieben, die uns einen Podcast hört und schrieb, ein deutsches Format, was die BBC übernommen hat, ist der Tatortreiniger.
Aber der Tatortreiniger, das war eine der ersten deutschen Serien, die ich auf Netflix geguckt habe. Und ich war so schock davon, dass etwas so gut sein kann und so viel Spaß machen kann. Und dass das so keinen großen Story-Arc braucht und keine verworrenen Handlungsstränge, sondern dass es einfach so Spaß machen kann. Und dass es einfach so eine gute Zeit sein kann und so ein kleinteiliges, nettes Ding sein kann. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Schau dir das mal an, das ist was ganz Feines.
Das hätte ich vielleicht Sofia Coppola empfehlen können.
The Do Place Cleaner.
Ja, wurde übrigens von der BBC gekauft. Das ist wirklich ganz toll. Das ist ganz, ganz toll. Schau da mal rein.
Dann schaut sie sich wahrscheinlich eher die BBC-Version an.
Wir haben auch ein bisschen über James Next Topmodel geredet. Das würde mich auch interessieren. So eine alte Folge James Next Topmodel. Ich glaube, da hätte sie interessante Meinungen zu. Wollen wir über Cool Savage reden oder über Ein Herz für Kinder?
Cool Savage wäre eine gute Überleitung jetzt gewesen, weil du hast es schon so angerissen, weil du jetzt unser Star in Hollywood bist.
Weil ich der Star in Hollywood bin. Aber man könnte ja auch einfach sagen, so, hey Leute, Cool Savage kommt später noch. Also weißt du, ist ja jetzt auch nicht so, als könnte man das dem Publikum nicht zumuten. Wir können ja hier machen, was wir wollen.
Man merkt einfach, dass du jetzt in ganz anderen Sphären bist.
Bin ich jetzt schon so? Habe ich schon so weit jetzt, ja?
Nee, das ist für mich ist es dieser Podcast gerade, als ob ich Sofia Coppola interviewen dürfte.
Ach komm, jetzt halt mal einmal. Also, meine Güte, da wird mir nichts gegönnt. Einmal darf ich mal einen Star treffen und dann wird sich hier schon wieder bei mich lustig gemacht.
Nein, ich mache mich nicht lustig.
Doch, schon ein bisschen.
Aber das Schöne, dass du gerade Hals Maul gesagt hast, ist, dass jetzt, was habe ich mal zu dir gesagt, als wir im Wald
blöde
waren?
Blöde Kuh, halt, ja. Ach so,
blöde Kuh. Jetzt ausgeglichen.
Ja, meinst du?
1:1. Okay. Ja, ich finde es ausgeglichen.
Okay. Ja. Erzähl doch mal was über Ein Herz für Kinder und Savage machen wir noch. Also gleich noch.
Ja, wenn du die coolen Stars der Welt triffst, die wirklich coolen Stars, war ich in den letzten, ich würde sagen 36 Stunden im Ein Herz für Kinder Rabbit Hole gefangen. Und was verbindest du mit Ein Herz für Kinder?
Also ich weiß, dass es jedes Jahr irgendwie wieder aufs Neue so ein Skandal und ein Thema auf Twitter ist. Aber ehrlich gesagt nicht so viel. Also es ist immer ein bisschen awkward und dann sind da so Leute, wo man denkt, warum seid ihr bei dieser Bild? Ist es nicht eine Bildveranstaltung, Axel Springer?
Genau.
Ja.
Es ist eine riesige Axel Springer Veranstaltung. Ja, das ist so ein bisschen wie Wetten, dass für Bild-Zeitungspublikum. Das ist eine riesige Spendengala, da kommen jedes Jahr so auch so 20 Millionen Euro zusammen und da treten so coole Stars auf. Ich glaube, dieses Jahr war es Bryan Adams und diese Ein Herz für Kinder-Sache für diese Stiftung, für diese Hilfsorganisation, für diesen eingetragenen Verein, keine Stiftung, die ist so, diese ganze Stiftung, dieser ganze Verein ist so ein bisschen in Kritik, weil er ist so intransparent und er ist halt Axel Springer und es ist so ein bisschen die Social Washing Sponsoring-Vereinigung von der Bild-Zeitung, weil dann kann man nämlich immer, wenn man die Bild-Zeitung kritisiert, sagen, ja, aber wir spenden,
haben ein Herz für Kinder.
20 Millionen, wir haben ein Herz für Kinder. Und bist du gegen Kinder, wenn du ein Herz für Kinder
niemand,
schlecht
findest? Das ist aber auch wirklich sowas, worum sich alle darauf einigen können, dass man nicht gegen Kinder ist, sogar Nazis. Aber ja, also welche Kinder, also an welche Kinder wird es gespendet? Einfach an Kinder in Deutschland oder also, hä?
Ja, es ist so ein bisschen intransparent. Es war auch schon mal so, wurde viel untersucht. Ansonsten geht viel an SOS-Kinderdörfer, glaube ich. Und es gibt dann immer noch so große Ein Herz für Kinder-Projekte, jetzt zum Beispiel in der Ukraine und so weiter und so fort. Die machen schon so ganz gute Sachen. Hier ist irgendwie auf der Website steht so, Erforschung von Kinderkrankheiten wird finanziert, OPs von Kindern werden finanziert, auch so viel so. Ja, so White-Night-Sachen in afrikanischen Ländern, wo dann noch irgend so ein deutscher Promi hinkommt und einen Brunnen bohrt. Solche Sachen machen die halt.
Also alles
so
mit Kindern.
Gute Sachen, alles mit Kindern, keine Erwachsenen.
Okay.
Sterben der Erwachsenen sind egal, Hauptsache sie werden über 18.
Aber dann, das ist so geil bildmäßig, dass es wirklich so ist. Ja. So, für was könnten wir uns einsetzen? Kinder, weil das ist wirklich was so aus allen, also weißt du, wo du kein Politiker, mit dem du cool sein musst, mit dem danach irgendwie Stress hast, weil da sich wirklich alle drauf einigen können, das ist so unpolitisch. Für Kinder zu sein ist unpolitisch.
Kinder sind wirklich richtig unpolitisch. Ein bisschen politischer als Tiere, aber nicht viel politischer.
Ja, wirklich.
Und das ist ja auch tatsächlich ein guter Zweck. Und weil das so ein offensiv guter Zweck ist, kommen immer krank viele Prominente zusammen. Und was es für Promis dieses Jahr gab, war wirklich da ging wirklich mir das Herz auf. Es waren auch so Menschen dabei, die man so erwartet. Also so jemand wie Sophia Thomalla. Die ist natürlich da. Bryan Adams hat gesungen irgendwie. Das ist der Bild-Zeitungsmusiker für dich schlechthin. Johannes Beckerner hat moderiert. Michelle Hunziker war da. Roland Kaiser. Kathi Hummels. Katja Krasiewicz, um mal eine jüngere Person zu nennen, eine coolere Person. Dein spezieller Freund Hannes Jenecke war da.
Oh,
und dann noch so GNTM-Siegerin.
Oh, wer? Welche? Weißt du welche?
Ja, und zwar, eine Sekunde, ich muss wieder hochscrollen. Mhm. Kim Nisdo.
Wahrscheinlich, wenn ich ihr Gesicht sehe, würde ich sie erkennen, ja.
Tane war da und ganz viele coole Leute. Und nicht nur coole Promis, sondern auch so einige Politiker. Zum Beispiel war Markus Söder da und Karl Lauterbach. Die Pochers übrigens für mich auch Politik.
Ja.
Und Christian Lindner, Söder und seine Tochter und auch so jemand, so
und seine
CDU-Prominenz wie Paul Ziemiak. Und dieses Spenden für Kinder ist ja eine gute Sache. Mhm. Aber es hat ja bei Kindern oft einen nicht selbstverschuldeten Grund, dass sie arm sind. Und dass so Politiker sich hinsetzen und so, ich setze mich jetzt hier neben Frank Thelen übrigens auch da und telefoniere so Leute ab, damit hier und nehme so Anrufe an, damit hier geil gespendet wird. Das ist so absolut zynisch und eklig, dass man sich auf der einen Seite
hergibt. Wie funktioniert das mit den Anrufen?
Springer, naja, man kann da halt anrufen und spenden während der Gala.
Ah, okay. Mhm.
Dann rufst du so bei Ein Herz für Kinder an und dann geht so jemand ran, hier ist Christian Lindner, kann ich Geld von dir haben?
Und dann geht er so nach Hause und kürzt das Bürgergeld, so geil.
Genau, oder die Kindergrundsicherung oder was auch immer. Und es ist so ekelhaft und zynisch. Es ist natürlich keine große Satire, aber es hat einen Grund, warum Kinder arm sind. Und dieser Grund ist meistens nicht irgendwie Gott gegeben, sondern es hat materielle Gründe, warum Kinder arm sind. Und man kann verhindern, dass Kinder arm sind und in so eine Armut reingeboren werden. Und es muss nicht so viel dafür gemacht werden. Es hat einen politischen Grund, warum Kinder arm sind. Und dass sich dann so Menschen, Politiker hinsetzen und so für einen Tag irgendwann mal Mitte Dezember so Gelder eintreiben und sich dann wieder 364 Tage im Jahr darum kümmern, wie man so eine Kindergrundsicherung möglichst gut mit so einer Schuldenbremse vereinbaren könnte, nämlich indem man sie gar nicht einführt. Das ist so ekelhaft und zynisch und furchtbar. Ja, das hat mich richtig sauer gemacht, weil man sich halt dann noch so mit diesem, ja, man nennt es Social Washing, glaube ich, damit so brüstet, hier habe ich nochmal was Gutes gemacht für die Leute, dann kann ich wieder geil zustimmen, wenn Bürgergeld nicht mal im Gleichschritt mit der Inflation erhöht wird.
Ja, und das währenddessen jedes fünfte Kind in Deutschland in Armut lebt, was echt sehr, 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 sehr viel ist. Und du hast recht, die Kindergrundsicherung wäre das bessere Ein Herz für Kinder gewesen. Mach doch einfach, lass doch einfach dieses ganze Tamtam und setz die Kindergrundsicherung durch, weil das war eigentlich eine gute Idee. und lasst den anderen Quatsch, wo es einfach nur darum geht, schöne Fotos auf dem roten Teppich zu machen und einem wirklich gar nichts bringt und die FDP dieses Jahr sehr gut genutzt hat, um viele spannende Statements zum Thema Armut und Bürgergeld zu bringen nach dem Motto, also wirklich einmal durch die Bank, die ganze Partei von den jungen Kolleginnen bis zu den Älteren. Wer ist nochmal die ganz junge FDP-Politikerin? Die mit den blonden Haaren, Ria Schröder, die ja auch ein ganz tolles Interview gegeben hat, wo sie ja auch meinte, so, ja, nee, also man kann ja auch einfach arbeiten neben dem Studium. Aber geht doch einfach mal alle arbeiten, während sie selber aus einem super wohlhabenden Hause kommt.
Das Krasse ist ja, das machen Menschen. Also es ist ja nicht so, dass das eine neue Idee wäre. Und das ist so.
Ja, und vor allem Kinder, die in Armut aufwachsen oder zum Beispiel in Familien, die jetzt, heißt es ja, Bürgergeld beziehen, selbst wenn die arbeiten gehen, aber in einer Familie leben, wo die Eltern Bürgergeld beziehen, dann können sie einfach, ich weiß nicht mehr genau, wie viel das davon ist, ein paar hundert Euro davon behalten und müssen den Rest ans Amt abdrücken. Kinder. Oder halt Jugendliche, aber es sind auch noch Kinder. Und das ist halt wirklich, das ist der absolute Oberhorror.
Und auf der anderen Seite wird jede mikroskopische Steuererhöhung für wirklich reiche Menschen, also Freiheitsbesteigung und Raub vom Staat genommen, während so ja in Kinder von BürgergeldempfängerInnen wirklich einfach nicht mal die Chance haben zu arbeiten.
Und auch nicht die Chance haben, aufzusteigen, ne? Also sozial aufzusteigen, weil wenn immer gesagt wird, geht doch arbeiten, German Dream, ihr könnt euch da herausarbeiten, so. Ja, es gibt Leute, die das schaffen und die das geschafft haben, in Anführungszeichen. Ich finde das Wort schaffen irgendwie schwierig, weil das schon so eine Wertung drin hat. Aber bei denen es klappt, die Glück haben, vielleicht kann man das so ausdrücken. Aber es gibt eben auch sehr viele Leute, bei denen das nicht funktioniert, weil dieses System wie Bürgergeld funktioniert, was ja einfach eine neue Labelung ist von dem, was es vorher schon war, Arbeitslosengeld, weil du da halt einfach nicht rauskommst. Also gerade wenn du, wie sollst du denn dir etwas aufbauen, etwas erarbeiten, wenn du schon als Kind merkst, wenn ich einen Job habe, um überhaupt mir Taschengeld zu verdienen, weil meine Eltern mir vielleicht kein Taschengeld geben können, weil sie jeden Cent brauchen, um die Miete zahlen zu können und unseren Kühlschrank zu füllen. Mhm. Wenn die sind, okay, gut, dann mache ich hier jetzt so einen Ferienjob oder arbeite noch nach der Schule und dann wissen, dass sie davon nicht mehr alles behalten können, weil sie es abgeben müssen ans Amt, weil ihre Eltern Geld vom Amt beziehen. Wie sollst du denn dann überhaupt dich hocharbeiten können? Oder wie sollst du dann die Möglichkeit haben, auch aufzusteigen, indem du studierst, wenn du weißt, dass du vielleicht deinen Eltern was abgeben musst, damit, weil die sonst weniger Geld bekommen und so weiter. Es ist ja alles so komplex und ich habe auch manchmal das Gefühl, immer wenn ich in meiner Arbeit journalistisch mich mit dem Thema Armut auseinandergesetzt habe, es ist so schade, weil es betrifft so viele Leute in Deutschland, es betrifft so viele Menschen und es ist aber leider ein wahnsinnig unsexy Thema und Leute sprechen nicht gerne darüber. Leute konsumieren das auch nicht gerne. Also weißt du, wie ich meine? Nee. Es ist ein Thema, wo Leute so, oh, arme Menschen. Ugh. So. Ja. Das ist wirklich krass.
Weil wir halt es leider zugelassen haben, dass Armut zu so einem individuellen Problem gemacht wird, dass man so verheimlicht und über das man nicht redet, weil Armut wird nie strukturell betrachtet, sondern wenn du arm bist, dann bist du selber schuld.
Ja.
Und das ist einfach eine Leugnung jeglicher gesellschaftlicher Logiken und jeglicher gesellschaftlicher Mechaniken. Und das ist einfach furchtbar, dass selbst Aufklärung darüber, wie du sie in deiner Medienkarriere betrieben hast, dass das Teil dann einfach nicht ankommt, weil man das eben so marginalisiert und so sehr in eine individuelle Schuld treibt.
Werbung.
Wir machen heute Werbung so ein bisschen auch für uns selber, oder?
Ja. Endlich. Folgt mir auf Instagram.
Nein, nicht so.
Schade.
Folgt mir auf Instagram, da hast genug Follower. Also, wir kommen nochmal nach Köln. Wir machen ja eine kleine Tour dieses Jahr.
Mhm.
Die ist ausverkauft und wir spielen aber noch ein zweites Mal in Köln und zwar beim Here and Now Festival am 10. August in der Halle Tor 2.
So ist es. Und auf diesem Here and Now Festival gibt es noch ganz, ganz viele andere Live-Shows von ganz, ganz tollen Podcasts, zum Beispiel von True Love oder von meinem persönlichen Favoriten Geschichten aus der Geschichte oder zum Beispiel auch Ice in the Dark. Und solltet ihr Bock haben auf uns oder auf einen anderen Podcast, dann würden wir uns sehr freuen, euch da zu treffen. Das lohnt sich auf jeden Fall, dabei zu sein.
Tickets gibt es unter hereandnowfestival.de und die Infos dazu und wie man genau Here and Now Festival schreibt, das findet ihr in den Shownotes.
Man schreibt es wie hören.
Hören und jetzt.
Hören Festival. Und jetzt. Hören und jetzt.
Also hereandnowfestival.de.
Das ist wie in Succession, als sie diesen Slogan für die Nachrichtensendung. We hear you.
Und dann ja, stimmt. Ja, naja. Also, los geht's. Wir freuen uns. Und liebe Grüße.
Und auch in die Shownotes.
Shownotes, ja.
Tschüss.
Werbung Ende.
Ich finde, wenn dann in der FDP gesagt wird oder wenn dort die Meinung vertreten wird, hey, ja, aber wir sind hier die Partei, wo wir sagen wollen, okay, ihr könnt euch aber alle hocharbeiten, dann okay, schön und gut, dann ist das eine Position, die man haben kann, aber dann gehört doch zu dieser Position zu ermöglichen, dass jeder sich hocharbeiten kann. Mhm. Und natürlich. Das passiert halt nicht, weil das geht nicht.
Chancengleichheit gehört auch dazu.
Genau, das ja. geht halt einfach nicht. Und wenn die Leute, die sich dann irgendwie auf Bühnen stellen und sagen, hey, arbeitet doch einfach. Wenn ihr ganz doll arbeitet, dann schafft ihr das schon. Wenn das Menschen sind, die einfach diese Erfahrung selber gar nicht gemacht haben oder verdrängen. Es gibt auch einen jungen FDP-Politiker, den ich mal vor ein paar Jahren getroffen habe. Ich habe leider gerade seinen Namen vergessen. Ich reiche den nach. Leider komme ich gerade nicht drauf. Der selber aus einer Familie kommt, wo immer wenig Geld zu Hause war. Und jetzt aber sich halt hinstellt und sagt, hey, nee, ihr müsst doch einfach nur doll arbeiten. Obwohl er genau weiß, dass es ihm auch früher so ergangen ist. Wenn das einfach automatisch passiert, wenn man in der FDP ist, dass man das vergisst oder so tut, als gäbe es das gar nicht. Ja gut, also dann belügt man sich ja einfach nur selber. Da denke ich mir manchmal so, also ihr wisst doch, was ihr da sagt. Also kommt, sitzt ihr ja nicht manchmal abends so zu Hause und denkt euch so, geil, heute wieder alle verarscht.
Ich glaube, es ist dann halt so eine Selbsterhöhung, während man gleichzeitig auf die tritt, die eigentlich denselben Hintergrund haben wie einer, weil man sich dann selbst zu so einem Superheld oder die eigenen Eltern so Superhelden stilisiert und nicht nur das, sondern andere so herabwürdigt, weil hättet ihr euch halt einfach ein bisschen angestrengt. Und das macht es so leicht.
Ich hab's ja auch geschafft, so mäßig.
Genau. Ja. Und das macht es so leicht, jede Armut und jedes Elend zu erklären, weil diese Menschen, die in Armut und Elend leben, auch in einem absurd reichen Land wie diesem hier, die haben es halt verdient, weil sie sich nicht richtig anstrengen, weil sie nicht investieren, weil sie nicht sparen, weil sie lieber sich neue Schuhe kaufen statt eine coole Kryptowährung. Und das ist halt einfach, es ist ein sehr einfacher Blick auf die Welt, die alle äußeren Einflüsse auf einen Menschen leugnet und egalisiert und löscht, als wären wir so Inseln, und das ist halt letztlich eine zutiefst menschenverachtende Ideologie. Naja, lieben Gruß.
Ja, lieben Gruß. Das ist eine Mogelpackung.
Was ich am ein Herz für Kinder-Universum sehr interessant finde, ist nicht nur die coolen Beteiligungen, sondern was ich fantastisch finde, ist, dass es so kleinere Verschwörungstheorien gibt rund um so starke, große Spender und regelmäßige Teilnehmer an dieser Spendengala. Nämlich gibt es so Gerüchte.
Oh schön, herzlich willkommen im Verschwörungstheorie-Podcast.
Es ist keine Verschwörungstheorie, wenn es Prominente betrifft, dann ist es Gossip.
Okay,
es gibt die Theorien darüber, dass manche große Stars da deshalb so oft teilnehmen, weil es so kleinere Skandalberichte, also keine wirklich schlimmen Skandale, sondern sowas wie, keine Ahnung, der war mal der hat mal, keine Ahnung, sein Kind auch im Kindergarten vergessen oder so. Dass es so kleinere Skandalberichte gibt und die Bild-Zeitung zwingt dann Leute zur Teilnahme an dieser Gala und macht dann so, hey, wenn du da nicht mitmachst, dann veröffentlichen wir diesen Bericht darüber, dass du mal, keine Ahnung, die Zeche geprellt hast in einer Bar in Hamburg.
Aber ist das nicht einfach ganz normale Bildmethodik bei allen Dingen?
Ich find's coolen Gossip. Ich find das eine Verschwörungstheorie.
Ja, es ist,
okay. Auch geil, wie geil ist außerdem deine Spendengala, wenn du Leute dazu zwingen musst, dass sie mitmachen? Das finde ich saugeil.
Ja. Oh Mann, das ist alles so unangenehm.
Würdest du sagen, dass alle Promis, die nicht daran teilgenommen haben, dass die kein Herz für Kinder haben?
Ich glaube, das kann man schon so sagen, oder?
Kann man
also
schon so sagen.
Also ich meine, rein faktisch stimmt es ja.
Also ich habe heute Nacht viel Zeit im Hotel nach der Show. Da werde ich einfach mal ein paar Leuten in die DMs sliden und fragen, warum sie kein Herz für Kinder haben.
Ja, dann schreib doch einen Artikel dann darüber. Diese deutschen Promis haben kein Herz für Kinder.
Kein Herz für Kinder. Hassen Kinder möglicherweise. Einfach
ja,
Fragezeichen
hassen Kinder,
dann
verachten sie.
Vielleicht hassen diese.
Ey, aber nee, ist mir nicht spicy genug. Ich würde noch so eine kleine Verschwörungstheorie reinbringen. Vielleicht dann auch so irgendwas mit Kinderblut noch.
Oh ja, sehr gut. Das
Trinken
ist der Elon
Kinderblut.
Musk-Way. Das ist der Elon Musk-Way, dass alle Leute, die gegen dich sind, möglicherweise Kinderblut trinken oder in so Handelsringen.
Und ich meine, er ist weit gekommen. Also deswegen kann es nicht so eine falsche Methodik sein.
Das stimmt, er ist fast bis in die Erdumlaufbahn gekommen mit seinem Scheiß-Satelliten.
Fast. Ja gut, dann kommen wir jetzt zu Savas. Wir haben ja versprochen, dass am Ende noch wir kurz drüber sprechen. Und die Versprechungen werden eingehalten in diesem Podcast. Meistens, aber ich muss auch sagen, nicht immer. Auch oft nicht.
Ein Versprechen ist da, um gebrochen zu werden. Grüße an meinen Vater.
Okay. Cool. Ja, also.
Sorry, es ist Weihnachten, ist das Fest der Familie, da kann ich auch mal sowas sagen.
Ja, auf jeden Fall. Lass uns auch gerne noch mal ein bisschen persönlich werden zum Ende des Jahres. Finde ich gar nicht so schlecht. Ja, also es gab einen ganz tollen Artikel über Kool Savas im Spiegel. Mit der Schlagzeile, es ist einfach so ein Bild von ihm, wo er so mega geläutert guckt und dann stand da, ja, ich war ein Arschloch. Und das finde ich so geil. Alleine dieses Bild schon. Danke 2023, dass wir das noch zum Ende des Jahres bekommen haben. Ich war ein Arschloch. Mega.
Ich finde, das war auch so diese klassische, ein Promi beichtet etwas, ja. Foto-Dynamik. Dieses.
Ja, ja, ja. Und das finde ich so witzig, weil also in diesem Artikel ging es ganz kurz darum, dass es gerade, ich habe es ehrlich gesagt nicht mitbekommen, mega viele Vorwürfe gegen ihn gibt von Frauen, die ihm vorwerfen, dass er sich krass sexistisch ihnen gegenüber verhalten hat und ihnen ganz, ganz schlimme Sprüche gedruckt haben soll und so Sachen gesagt haben soll, wie, also er gibt es selber zu, ja, so hässlich wie du aussiehst, brauchst du eine Schönheitsoperation oder irgendwie sowas. Also so richtig degradiert hat, so richtig strukturell. Und dafür entschuldigt er sich und ich finde das so krass, weil wenn du dann quasi diese Anfrage vom Spiegel bekommst und sagst, ja, ich mach das und dass du dann aber auch bei dem Fotoshooting, also wenn dann Fotos für sowas gemacht werden, dass du dir dann währenddessen denkst, oh, ich muss jetzt ganz geläutert gucken. Weil bloß, dass sie kein Foto nehmen, wo ich jetzt so, weißt du, wenn da steht, ich war ein Arschloch und dann halt so ein Bild, wo er so mega geil, so selbstbewusst, so rappermäßig so am Abposen ist, so verschränkte Arme, das wäre ja ein bisschen die falsche Message. Bei so Fotoshootings ist es ja so, irgendein Fotograf, der die Fotos gemacht hat, wird ja den Ordner mit allen Fotos haben. Und ich habe mir so vorgestellt, wie lustig das sein muss, dass es so einen ganzen Ordner mit Fotos geben muss, wo er versucht hat, bei jedem Foto so geläutert wie möglich zu gucken.
Glaubst du, dass das Maximum Läuterung war auf dem Foto oder gab es noch geläutert wirkendere Fotos?
Also ich hätte mir noch sowas gewünscht, weil so den Kopf so in die Hand stemmt, weißt du, wie würde man das denn beschreiben und so, weißt du, so erschüttert
die
auf den Boden guckt. Ja, so, aber eine sehr nachdenkliche, erschütterte Denkerpose. So ein bisschen die Pose, die man hat, wenn man gerade so richtig so einen Einlauf von den Eltern bekommt. So Facepalm eigentlich. Nachdenklicher
ein
Facepalm.
Ein Schild, auf dem steht nicht Entschuldigung, sondern I'm sorry. Wie fandest du das?
Ja, das wäre toll, das wäre toll. Oh Mann.
Man könnte auch direkt Merch draus machen. Warum nicht ein Shirt drucken?
Ja, direkt wieder Geld damit verdienen mit dem Sexismus. Wieso nicht? Ja, wie fandest du das Interview?
Also, ich finde es zunächst eigentlich ganz cool, wenn Leute darüber, vielleicht sogar von sich aus, Fragezeichen, darüber reden. Und so, gut, es ist komplett scheiße, dass das irgendwie so 20 Jahre her ist alles und er erst jetzt drüber redet und er ist fürchterlich, dass er es getan hat. Das ist prinzipiell aber eine gute gesellschaftliche Entwicklung. Ich finde aber nicht, dass das auf in so Spiegel-Eilmeldung-Niveau gehört, sondern das ist eigentlich.
Hast du eine Eilmeldung bekommen?
Ich habe so dieses Spiegel-Widget, glaube ich, heißt das, ja. Wo man immer so den neuesten Artikel sieht. Und es war dann halt so, dass ich habe dann das geläuterte Foto direkt auf meinem Handybildschirm gehabt. Das war so ein bisschen so ein. Irgendwie fühle ich mich bei solchen Geständnissen immer so wie, als ob da noch mehr wäre, aber darüber wird gerade nicht geredet. Und das finde ich immer so, ich finde es gut, wenn Leute darüber reden und vielleicht sich sogar ernsthaft bessern und entschuldigen, aber es fühlt sich immer so ein bisschen wie Promo an. Es fühlt sich so ein bisschen an wie Leute,
Inszenierung, es ist eine Inszenierung auf jeden Fall, immer.
Genau, oder Leute, die so vor dem Buchrelease nochmal darüber reden, dass sie Depressionen haben. Ja. Es ist super gut, wenn Menschen darüber reden, aber ich finde es irgendwie so, ich finde ist nicht die richtige Plattform, das auf dem größten Level zu machen. Aber ich weiß auch nicht, vielleicht mir fehlen gerade ein bisschen die Worte, zu formulieren, was ich da haben möchte, lieber.
Ja, aber
ich bin auch nicht der richtige Mensch dafür, das zu fordern. Sorry.
Mir ging es ähnlich wie dir und mein erster Gedanke war eben auch genau diese Inszenierung, weil ein Interview ist immer eine Inszenierung. Natürlich, gerade von so erfahrenen Medienpersönlichkeiten. Natürlich. Absolut. Und das ist ja auch das, was ich so witzig finde an den Fotos, weil die ja nicht einfach irgendeine Fotostrecke mit ihm gemacht haben, sondern er ja weiß, was erzähle ich in dem Interview. Und dann werden die Fotos dafür gemacht. Und dann guckt er da geläutert. Und der wird wahrscheinlich keine einzige coole, bossige, cool Savas-Pose gemacht haben, weil er ja weiß, das ist ja alles auch eine Message, die du damit rausschickst. Mhm. Und das finde ich halt so interessant, diese Inszenierung. Und genau, es weckt halt diesen Gedanken, was ist dein Interesse dahinter? Und klar, das können wir nicht wissen. Das werden wir vielleicht noch rausfinden. Also das finde ich halt immer am interessantesten bei Entschuldigungen, zu gucken, wie sehr werden die eingelöst und wie sehr halt nicht. Das wird sich zeigen in den nächsten Jahren. Und auch, wie sich das mit den Vorwürfen entwickelt und mit den Frauen, die da sprechen. Aber ja, genau, was ist dein Interesse? Warum machst du das gerade? Und was ich gerade als Trend beobachte, ich frage mich, ob das so diese Agenturen, die so Leuten, die vermeintlich in Anführungszeichen gecancelt werden, die so PR-Beratung da machen oder nee, wie nennt man das so Krisenmanagement-Beratung, ob das vielleicht gerade so die neueste Taktik ist, die ihren Künstlern empfehlen, vorher schon den Wind aus den Segeln zu nehmen, weil das war ja auch bei Kida Ramadan so, der hat doch auch so ein Interview gegeben, wo er, das war kurz nach dem Fall mit Til Schweiger, wo es dieses große Interview auch gab, auch glaube ich Spiegel, ne, dass er so, naja, eigentlich so auch Macht missbraucht am Set und wohl ganz schlimm sein soll am Set und alle irgendwie so krasse Ausbrüche habe, emotionale und viel trinkt. Ja. Und kurz nachdem das rauskam und man dachte, okay, das ist jetzt vielleicht nochmal eine neue Welle an ja so einer kritischen Auseinandersetzung mit Macht in der deutschen Schauspiel- und Medienbranche, kam dieses Kida Ramadan-Interview, was so ein bisschen klang wie so, ich war ein Arschloch. Bevor ihr von selbst drauf kommt, ich hab's schon gesagt, das heißt, ihr könnt mir nichts mehr. Und so ein bisschen kam mir dieses Savage-Interview ehrlich gesagt vor. Und er hat die richtigen Sachen gesagt. Also ich finde ehrlich gesagt wirklich, er hat gute Sachen gesagt in dem Interview. Und trotzdem frage ich mich, wieso hast du das gemacht? Wie sehr kann ich dir das abnehmen? Das will ich erst mal sehen. Ja.
Ja, also, dass man sehr viel reden und versprechen kann, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Dass eine Tat danach kommen sollte und eine tatsächliche Änderung, muss man vielleicht als gegeben hinnehmen, dass ein Interview allein nicht reicht. Aber ansonsten finde ich es gute Inputs zum Thema geläuterte Blicke. vielleicht mache ich mal so. Ich finde, das war alles so bis. Alles so biometrisch. Also es kann er einfach 1:1 als Passfoto benutzen.
Ey, vielleicht war es auch einfach sein Passfoto. Vielleicht hat er das vorher mal durchgeschickt.
Das mache ich dann.
Das ist ja, und dann, Idee, und dann so, wenn er dann so am Flughafen ist, dann sagen so die Kontrolleure so, bist du nicht das Arschloch? Ah nee, du bist es nicht mehr, du warst ein Arschloch.
Ah, nee. Ja. Ja, ich mach das große Enthüllungsinterview darüber, dass ich mir immer in Hotelzimmern die Zehennägel schneide und nicht bei jedem Zehennagel weiß, wohin er springt.
Ach komm, hör auf jetzt. Nee, komm. Doch. Das ist auch eine weihnachtliche und besinnliche Zeit. Ich will noch was Letztes zu Savage sagen. Es tut mir leid. Warum ich das auch so ein bisschen kritisch sehe, können wir nochmal nächstes Jahr nochmal detailliert besprechen. Jetzt ist ja auch hier, jetzt kommt eine besinnliche Zeit, aber ich kenne mich ja sehr gut aus in der deutschen Rap-Branche. Die deutsche Rap-Branche war so ein bisschen mein MTV Viva, wo ich mich fast 10 Jahren so ausprobieren konnte, als ich sehr jung war und auf YouTube Interviews geführt habe, unter anderem mit Rappern und Rapperinnen und auf Festivals unterwegs war und einfach alles Mögliche an coolen Stuff machen konnte. Und deswegen habe ich viele Rapper schon kennengelernt, auch Kool Savas natürlich, und kenne auch die Strukturen in der Rap-Branche sehr, sehr gut und in dieser Industrie. Und ich muss sagen, als ich da noch aktiver war und da auch noch mehr Interviews geführt habe und da noch eher so musikjournalistischer aktiv war, war es, glaube ich, noch ein bisschen anders, als wie es jetzt ist. Und ich finde es so interessant, dass Leute wie Bushido oder Kool Savas sich jetzt hinsetzen und so die auf geläuterte Familienväter machen und erkannt haben, unter dem Druck der gesellschaftlichen Entwicklungen, dass sie jetzt eben nicht mehr sagen können, nee, Sexismus ist cool und das ist irgendwie eine Kunstperson, sondern sie haben erkannt, dass sie sich kritisch damit auseinandersetzen müssen, weil es nicht mehr zeitgemäß war, ist, was vor ein paar Jahren, als ich da noch mehr involviert war, ganz anders war. Da haben die Promoterinnen verboten, vor einem Interview Rapper auf Sexismus anzusprechen. Promoterinnen, die jetzt übrigens auch im Spiegel Interviews darüber geben, wie schwer sie es denn als Frauen in der Branche hatten. Also diese ganze Rap-Branche ist wirklich, es ist alles so scheinheilig und opportunistisch. Und deswegen gucke ich auch mit diesem Blick auf diese Interviews und denke mir, hä, wo kommt denn jetzt auf einmal dieser Fake-Feminismus her? Ich habe es am eigenen Leib gespürt. Ich war die, in Anführungszeichen, Feministen. No joke, also wirklich. Wirklich. Weil ich über dieses Thema sprechen wollte. Es gab Promoter, die das über mich gesagt haben, wenn ich beim Splash Festival an denen vorbeigelaufen bin. Sehr einflussreiche. Weil ich über dieses Thema sprechen wollte. Und jetzt ist es so normal und angekommen. Deswegen sehe ich Interviews irgendwie, ich kann das dann nicht ganz so loslassen.
Das ist aber bei Comedians auch so, dass immer die Kunstfiguren vor 7 Jahren waren immer die Arschlöcher. Jetzt sind die realen Personen am Start. Und die sind alle mega nett und aufgeklärt.
Sind wir denn hier die realen Personen eigentlich heute, wir beide? Oder sind wir unsere Kunstfiguren?
Ich finde, wir sind ja nett zueinander. Und wenn man nett ist, ist man immer authentisch. Und dann ist man ja natürlich keine Kunstfigur. Dann, als ich zu dir mal in einem Szenario dumme Kuh gesagt habe, das war Kunstfigur.
Ja, ich war vorhin auch eine Kunstfigur, als ich halt mal gesagt habe. Überhaupt, ich war diese ganze Folge heute eine Kunstfigur. Nichts, was ich heute gesagt habe, war ich.
Dann waren wir ja schon immer ausschließlich nett zueinander. Ja. Es waren immer nur Kunstfiguren, die sich gestritten haben. Mega genial.
Hey, wir haben uns noch nie richtig gestritten.
Nein, wir haben also so mal versehentlich das Falsche. Angezickt. Das ist ein sehr gutes Wort.
Ja,
Mensch. Das stimmt. Ja. Das kann passieren. Gute Freunde zicken sich ab und zu an. Ja, das ist richtig.
Das muss auch mal passieren.
Ich habe noch eine Sache, die ich dringend in diesem Podcast unterbringen möchte. Und zwar ganz, ganz schnell. Wir sind ja die größten Karls-Erdbeerhof-Allies, würde ich uns bezeichnen, ja, die es gibt. Und Karls-Erdbeerhof hat eine gute Sache gemacht. Und zwar dieser große Karls-Erdbeerhof in Rövershagen, glaube ich, ist das, bei Rostock. Da sind so, die haben ihre Quartiere, bauen die jetzt so winterfest um und bringen so geflüchtete Menschen da unter. Das ist mega cool. Hat natürlich so einen kleinen Haken, die ganze Sache, nämlich der ganze Umbau auf winterfeste Unterkünfte von den ErntehelferInnen, die wird vom Staat bezahlt. Das heißt, Karls Erdbeerhof kriegt über 1 Million, damit das alles umgebaut wird. Trotzdem, Karls Erdbeerhof, Shoutout.
Ja,
danke für,
immer Shoutout Karls Erdbeerhof. Ja, genau. Finde ich auch stabil. Gut, dass du das noch untergebracht hast. Ich will zum Abschluss nochmal sagen, letzte Woche ging ja der Verkauf für unsere Tour-Tickets los.
Yes.
Und ein paar Städte sind jetzt schon ausverkauft. Ich glaube, Berlin.
Und gute Nachrichten live aus dem Slack-Kanal meines Managements. Hamburg wurde hochverlegt. Das heißt, es gibt auch für Hamburg wieder Tickets. Das ist doch herrlich.
Es gibt noch ein paar Tickets für Frankfurt. Es gibt noch Tickets für Leipzig. Es gibt noch Tickets für München. Also, wenn ihr Bock habt, zu unserer Tour zu gehen, dann guckt doch einfach im Link in den Shownotes. Und was wir noch nicht gesagt haben, wir kommen ja auch nach Köln zur CO-Pop. Mhm. Und da gibt's auch Tickets für.
Das ist doch wirklich ein herrliches Weihnachtsgeschenk. Ein schönes Event mal verschenken. Nicht immer nur hier ein scharfes Messer oder so Dominosteine oder eine Mandarine. Ich würde mich ja über eine Mandarine freuen, aber es schenkt mir ja niemand. Aber auch mal ein Event verschenken. Genau.
Ja.
Vielen Dank.
Genau, dann schlag dir zu. Und nächste Woche gibt's eine Special-Folge, können wir schon mal sagen. Nächste Woche wird's weihnachtlich.
Nächste Woche gibt's eine Special-Folge. Ja. Weihnachtliche Special-Folge.
Ja. Vielleicht auch nicht nur zu zweit. Mal gucken, vielleicht.
Vielleicht kriegen wir einen Gast.
Ja. Machen wir ein Herz für Kinder.
Oh ja, wir haben Udo Lindenberg nochmal eingeladen. Wir haben mega schreckliche Infos über Udo Lindenberg. Und zwar einfach seine eigenen Song-Lyrics und mit dem erpressen wir ihn.
So wird's aussehen.
Jetzt hier kommt.
Okay,
tschüss. Schlaf dich mal aus. Komm mal runter vom Showkater. Ja. Und hab einfach eine gute Zeit.
Ja.
Ich habe hier jetzt noch Freiburg, Marburg und dann fahre ich heim.
Und dann hast du einen Showkater. Und dann wird nächste Woche abgeschowkatert. Jawohl. Mhm. Tschüss, Leute.
Tschüss, oh,
danke schön.
Hotz und Humsi ist ein Studio Bummens Original. Neue Folgen hört ihr jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt. Executive Producer Konstantin Seidensticker. Produktion Peace Solomon Obong. Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke.
Diese Folge wurde dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.